Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Mycelium Podcast, in dem sich ja alles um das Thema gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften dreht. Und heute habe ich, ja, ich bin ganz außer mir vor Freude, nämlich Michaela ist wieder dabei. Hallo Michaela.
Hey Tobi.
Michaela, jetzt haben wir uns so lange nicht gesehen. Magst du mal kurz abreißen, was du ja so getrieben hast in der Zeit, in der man dich jetzt nicht im Podcast gehört hat?
Oh mein Gott, ja, da ist viel passiert. Also ich glaube, viele von euch haben mich in den Input- und Diskussionssessions im Mycelium hin und wieder mal gesehen. Freitagsnachmittags mache ich da ja immer mal wieder, so ungefähr einmal im Monat, einen kleinen Input mit einer Diskussionsrunde rund um die ganzen spannenden Wissenschaftsthemen. Und es ist überhaupt nicht so trocken, wie es klingt, sondern es wird dann sehr, sehr praktisch. Genau. Und da haben viele mich gesehen. Und ja, ansonsten ist die Forschung sehr stark vorangeschritten. Und ich glaube, das wird auch heute so ein bisschen das Thema sein.
Ja, du hast heute Donut-Ökonomie mitgebracht. Donut, das klingt für mich, ja, da muss ich als erstes irgendwie natürlich an dieses Gebäck denken, aber es ist ein Wirtschaftsmodell, ein neues. Ja, was ist denn nochmal Donut-Ökonomie? Kannst du uns da mal ein Update geben?
Ja, gerne. Ich glaube, wir haben auch hier im Podcast immer mal wieder das Thema Donut-Ökonomie angesprochen, aber sind noch nie so richtig tief eingestiegen, was das eigentlich ist. Und ich habe mich in meiner Forschung jetzt etwas stärker damit beschäftigt. Die Donut-Ökonomie ist noch relativ jung als wirtschaftliche Theorie, sage ich mal. Die wurde von einer britischen Ökonomin entwickelt, von der wundervollen Kate Raworth. Und die hat dazu zum einen 2012 einen Artikel rausgebracht, aber 2017 auch ein richtig tolles Buch. Das kann ich euch allen nur empfehlen. Also das Buch, entweder die englische Originalfassung Donut Economics oder die deutsche Version Donut Ökonomie, eben 2017 rausgekommen. Ja, und was ist das jetzt? Also Tobi, du liegst mit deiner Assoziation mit dem Donut da gar nicht so verkehrt. Wenn ihr mal versucht, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mal versucht, einen Donut aufzuzeichnen, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dann würdet ihr wahrscheinlich so zwei Kreise malen. Einen inneren Kreis und einen äußeren Kreis. Ja, und das bildet dann sozusagen diesen Donut. Und wenn man sich jetzt dieses Wirtschaftsmodell anguckt von der Kate Raworth, dann sieht es genauso aus wie ein solcher Donut mit so einem inneren Kreis und einem äußeren Kreis. Und der innere Kreis, der bildet dann das sozusagen das soziale Fundament mit 12 sozialen Zielen. Also sozusagen, also als Beispiele, dass jeder Mensch auf der Welt in den Genuss von Bildung, von Einkommen, von Frieden oder auch von Gerechtigkeit kommen soll. Und das sind sozusagen die Mindeststandards, deshalb der innere Kreis. Also diese Mindeststandards sollten für alle Menschen erfüllt werden, also ein gutes Leben für alle Menschen zu schaffen.
Und was ist dann der äußere Kreis?
Ja, der äußere Kreis, der skizziert sozusagen unsere planetaren Grenzen. Also hört sich komisch an, aber unsere Erde ist ja nun mal an sich nicht unendlich. Das Universum ist vielleicht unendlich, aber unsere Erde ja nicht. Also unsere Erde hat durchaus ihre Grenzen. Und wenn wir die Ressourcen auf unserem Planeten total krass abbauen und sozusagen gar nicht regenerativ denken, also diese Ressourcen nicht schonen, dann kann das irgendwann einfach mal ja zu Ende sein, was wir da so aus unserer Erde beziehen können. Ja. Und dieser äußere Kreis, damit beschreibt die Kate Raworth in ihrem Modell eben 9 planetare Grenzen, die nicht überschritten werden sollten. Also dazu zählen der Rückgang der Ozonschicht. Ja, da ist halt, ne, wenn die Ozonschicht kaputt gemacht wurde, dann ist das schwer, die einfach wieder herzustellen. Dann aber auch die Versauerung der Weltmeere oder auch der Klimawandel, wo man ja auch argumentiert, dass der Klimawandel ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr rückgängig zu machen ist. Also das heißt, auch da dürfen wir bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Und ja, das bildet dann sozusagen dieser äußere Kreis des Donuts ab.
Also so eine natürliche Grenze. Und wenn ich jetzt da oben den Donut mir so vorstelle, dann habe ich ja diesen Bereich, wo der Zuckerguss oder die Schokostreusel drauf sind. Was ist denn das auf dieses Wirtschaftsmodell übertragen?
Ja, genau. Das ist also sozusagen der ganze Bereich zwischen dem inneren und dem äußeren Kreis, also sozusagen der Zuckerring des Donuts. Und damit beschreibt man eben einen sicheren und gerechten Raum für die Menschheit. Also wirklich ein gutes Leben für alle Menschen im Rahmen der planetaren Grenzen zu ermöglichen. Das ist sozusagen das Ziel. Also dass alle Menschen sich in der Mitte des Donuts, also nicht in der Mitte im Loch, sondern eben innerhalb dieses Zuckerrings zwischen dem inneren und äußeren Ring des Donuts befinden, sodass eben kein Mensch in das Loch in der Mitte reinfällt, also unter die sozialen Mindeststandards kommt, und es sollte auch nicht über diese äußeren Grenzen hinaus gewirtschaftet werden.
Das klingt ja so schon ziemlich gut und eigentlich nach einer abgeschlossenen Theorie.
Ja, das stimmt. Aber die Donut-Ökonomie kann halt noch viel mehr als das. Und da war ich auch total begeistert, als ich halt selber dieses Buch gelesen habe. Ja, also ihr merkt vielleicht, ich habe so eine gewisse Faszination für dieses Buch, Donut-Ökonomie, weil dort wird eben nicht nur dieser Donut, den ich gerade beschrieben habe, skizziert und erklärt, sondern auch noch 6 weitere Prinzipien für so ein Wirtschaftsmodell der Zukunft, also für die Donut-Ökonomie. Das heißt, insgesamt beinhaltet dieses Buch eben ja nicht nur dieses erste Prinzip des Donuts, sondern auch noch 6 weitere Prinzipien.
Ja, jetzt musst du natürlich auch die 6 Prinzipien nennen. Also was sind das für Prinzipien?
Ja, total gern. Also gehen wir mal im Schnelldurchlauf durch. Also das erste Prinzip war der Donut, den wir gerade kennengelernt haben, und da schreibt die Kate Raworth, hey, wir müssen eigentlich wegkommen davon, immer nur als wirtschaftliches Ziel das Bruttoinlandsprodukt zu sehen. Wir müssen eigentlich zu einem viel ausgewogeneren Verhältnis kommen von auch sozialen und ökologischen Zielen. Also im Prinzip genau die Umsetzung von diesem Donut, wie ich es eben beschrieben habe. Das zweite Prinzip, da geht es dann darum, dass sie argumentiert, dass wir ein Gesamtbild sehen sollten, wenn wir über Wirtschaft sprechen. Eben nicht nur den Markt im Blick zu haben und zu sagen, wie der Markt alles übel lösen kann. Ja, der Markt wird es schon richten, wenn zum Beispiel die Umweltverschmutzung erstmal zunimmt, dann ist das okay, weil die wird irgendwann wieder abnehmen. Wenn die Wirtschaft nur stark genug wächst, dann wird schon alles gut. Auch Armut und Ungleichheit werden dann wieder abnehmen. Nee, das stimmt nicht. Also nach diesem zweiten Prinzip der Donut-Ökonomie sollten wir auch die Aufgaben des Staates und der Gesellschaft wirklich ernst nehmen und auch die leben und sehen und beschreiben und analysieren und ja, anerkennen, anstatt nur den Markt und die Wirtschaft. Ja, das dritte Prinzip behandelt dann die menschliche Natur. Ja, dieses Prinzip heißt, die menschliche Natur pflegen und fördern. Und da geht es ganz einfach darum, dass wir nicht davon ausgehen sollten, selber als Menschen, dass wir total rational agieren, ja, also dass wir immer gute, rationale Entscheidungen treffen und auch egoistisch sind, ja, also dieses typische Thema Geiz ist geil, sondern wirklich zu einem kooperativen Menschenbild zu kommen. Also mal wirklich zu sagen und anzuerkennen, hey, wir sind soziale Wesen und eigentlich sind wir gar nicht so schlecht, wie das immer dargestellt wird in den Medien und wie wir es auch selber oft von uns denken, sondern wir sind ja kooperative soziale Wesen, die miteinander auch zusammenarbeiten wollen und die eigentlich im Grunde gut sind.
Also gerade der zweite Punkt, den du gesagt hast, dieses, dass es das Gesamtbild zu erfassen gilt, das klingt für mich zu dem kompletten Gegenentwurf, was die ja Neoliberalen gerade so lobpreisen.
Oh ja, deshalb ist dieses ganze Modell auch so, ja, im Prinzip schon neu oder auch innovativ, weil es ist schon ein Gegenentwurf zu dem, wie wir Wirtschaft aktuell leben. Ja.
Ja, und wie geht's dann weiter? Was sind die Prinzipien 4 bis 6?
Ja, beim vierten Prinzip geht es darum, systemisches Denken zu lernen. Also da argumentiert die Kate Raworth, dass wir eben viel zu lange die Wirtschaft als sowas gesehen haben, was also ähnlich wie die Physik oder Mathematik, dass es einfach physikalische Zusammenhänge gibt und Gesetze sozusagen, nach denen alles abläuft, ja. Also so, man findet das auch oft in, also wenn ihr euch mal Bücher über Wirtschaftswissenschaften und auch Betriebswirtschaftswissenschaften anguckt, dann seht ihr da oft so, ja, Graphen, wenn X, dann Y, so und so hängt das zusammen. Ja, und das ist eine sehr mechanische und ja, nach physikalischen Gesetzmäßigkeiten funktionierende Sichtweise auf Wirtschaft. Aber so ist Wirtschaft einfach nicht, weil Wirtschaft ist etwas, was vom Menschen gemacht ist. Das ist nicht wie Biologie oder Physik oder vielleicht auch Mathematik, wo es einfach Gesetzmäßigkeiten gibt, sondern es ist was, was wir selber geschaffen haben und was wir auch verändern können. Deshalb sollten wir wegkommen davon, von so einer mechanischen und physikalischen Sichtweise auf Wirtschaft und mehr dahin kommen, systemisch zu denken, experimentierend, auch anzuerkennen, dass sich Wirtschaft entwickelt und dass sie eben vom Menschen gemacht ist. Ja, genau. Und das fünfte Prinzip, da geht es dann darum, auf Verteilungsgerechtigkeit abzuzielen. Also wirklich Wirtschaft nicht so zu gestalten, dass sich einzelne Menschen das Geld in die Taschen scheffeln, sondern dass die Wirtschaft ein gutes Leben für alle Menschen ermöglicht. Ja, genau. Und das sechste Prinzip, jetzt gehen wir wirklich in einem Schnelldurchlauf hier durch, da geht es dann darum, auf Regeneration abzuzielen. Also das heißt, also lange Zeit haben Wirtschaftswissenschaftler so argumentiert, ja, wenn das Wirtschaftswachstum steigt, also wenn die Wirtschaft wächst, dann wird erstmal zum Beispiel die Umweltverschmutzung zunehmen, aber das nimmt irgendwann schon wieder ab. Also wir werden schon darüber hinwegkommen, über diese ganze Umweltverschmutzungssache. Und nein, da sagt Kate Raworth auch, nee, das stimmt nicht. Das wird nicht automatisch abnehmen. Da gibt es keine solche Gesetzmäßigkeit, sondern wir müssen eigentlich eine Wirtschaft erschaffen, die von vornherein auf Regeneration abzielt. Also von vornherein die Wirtschaft so strukturieren und aufbauen, dass sie eben der Umwelt gut tut. Also da sind so Schlagworte, die Kreislaufwirtschaft, also Circular Economy oder auch diese ganze Zero-Emission-Sache, also Null-Emissionen auszustoßen. Also ja, in der Gestaltung von Autos, von der Energieversorgung und so weiter und so fort.
Okay, aber dann könnte ich ja als Gegenentwurf auch sagen, der Markt regelt das, weil jetzt gibt's ja findige Unternehmerinnen, die aus Müll in den Meeren Plastik irgendwie Kleidung oder Taschen herstellen.
Ja, könnte man argumentieren, aber tatsächlich funktioniert es halt nicht so, ne? Also ich meine, wenn wir uns angucken, was in den Weltmeeren schon alles so rumschwimmt, dann ist das halt leider nicht so, dass das alles schon perfekt verwertet wird vom Markt. Aber das stimmt, du hast recht, du hast jetzt genau ein Argument aufgezogen, was ja viele Wirtschaftswissenschaftler so in den Raum werfen.
Der Markt regelt schon.
Genau, aber hallo.
Also die sechs Prinzipien sind ja eigentlich jetzt schon sehr, sehr spannend und ja, revolutionär. Gibt's noch mehr?
Ja, genau. Es gibt noch ein siebtes Prinzip. Also insgesamt hat Donut Economics eben sieben Prinzipien. Und das siebte Prinzip, das ist eins, was sehr, sehr wenige Unternehmen auch auf dem Schirm haben. Und zwar das nennt sich eine agnostische Haltung zum Wachstum einnehmen. Jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder, was heißt denn agnostische Haltung? Und da hat die Kate Raworth auch in ihrem Buch das erstmal lang und breit beschrieben, wann Wachstum eigentlich gut ist. Ja, sie sagt zum Beispiel, dass dass Wirtschaften, also Volkswirtschaften, schon teilweise mal eine Zeit lang wachsen müssen. Also wenn wir in die Richtung des globalen Südens gucken, dann können wir schon sagen, dass manche Volkswirtschaften noch etwas wachsen müssen, aber dass irgendwann auch der Punkt da ist, dass eine Wirtschaft über das Alter hinaus wächst oder aus dem Alter heraus wächst, wo man Wachstum braucht. Und dann sollten auch diese Volkswirtschaften wieder von Wachstum entkoppelt werden. Das bedeutet also, Wachstum ist mehr so ein Mittel, um ein Ziel zu erreichen, und es sollte nicht das Ziel per se sein. Und sie zeigt dann so auch eine wunderschöne Grafik, die einfach zeigt, okay, bis zu einem gewissen Grad ist es auch okay, wenn Volkswirtschaften wachsen, aber eben darüber hinaus nicht. Und da ist halt die große Frage, ja, wie man sowas überhaupt umsetzen kann. Also wie kann man eigentlich eine Volkswirtschaft von Wachstum entkoppeln?
Ja, umsetzen Du hast am Anfang selbst gesagt, wenn man den Donut aufmalt, also die Donutökonomie wurde ja jetzt von einer Volkswirtin auf dem Papier entwickelt. Wie kriege ich das denn konkret ins Unternehmen?
Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Und ich muss auch ehrlich sagen, die ist auch noch gar nicht abschließend beantwortet. Also sie ist also noch nicht mal so wirklich ansatzweise beantwortet. Es ist nämlich total vieles unklar. Was bedeutet das eigentlich für Organisationen, unabhängig von Wachstum zu wirtschaften? Ja, also wenn wir jetzt sagen, okay, Deutschland ist vielleicht aus dem Alter raus, wo es noch wachsen muss als Volkswirtschaft. Ja, was heißt das dann eigentlich für die einzelnen Organisationen, für die auch Initiativen, vielleicht auch für die gemeinschaftsbasierten Initiativen, wenn sie dann unabhängig von Wachstum wirtschaften sollen? Oder wenn wir nochmal zu einem der anderen Prinzipien kommen, zu dem fünften Prinzip zum Beispiel, zur Verteilungsgerechtigkeit. Was heißt denn das genau, verteilungsgerecht zu wirtschaften für Organisationen? Ja, und daran arbeiten die Jana und ich gerade, also sozusagen an der Operationalisierung der Prinzipien, also wie man diese Prinzipien von dieser volkswirtschaftlichen Ebene auf die betriebswirtschaftliche Mikroebene übertragen kann.
Ah ja, und wer mehr dazu erfahren will, Jana war ja auch schon im Podcast Nummer 24, Forschung und gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften. Da kann man nochmal hören, wer Jana war.
Ganz genau.
Ja, jetzt spannen wir mal so ein bisschen den Bogen zu unserem Thema, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften. Was, ja, Donutökonomie, gemeinschaftsbasierte Organisationen, wie läuft das da zusammen?
Ja, also wir können uns gerne mal die sieben Prinzipien nach und nach bezogen auf gemeinschaftsbasierte Organisationen anschauen und dann auch gucken, wie die das umsetzen. Und also das ist genau das, was wir eigentlich gerade auch in unserer Forschung machen. Wir gucken ganz genau dahin, wie gemeinschaftsbasierte Organisationen eigentlich diese sieben Prinzipien für sich verstehen, ja, auch wenn die Organisation oder die Akteure innerhalb dieser Organisation eigentlich noch nichts von Donut Economics gehört haben. Aber trotzdem setzen sie manche Dinge ja implizit schon um. Und ja, darauf schauen wir im Moment, wie sie das genau machen.
Und habt ihr da schon erste Erkenntnisse?
Naja, es ist alles noch etwas Work in Progress, also es ist noch am Werden und wir sind noch im Forschungsprozess drin. Aber ich kann mal versuchen, so erste Hypothesen zu formulieren. Also schauen wir uns zum Beispiel mal das siebte Prinzip an, was ich jetzt natürlich super spannend finde, dieses Wachstumsding, also eine agnostische Haltung zum Wachstum einzunehmen. Da hatten wir kürzlich im Mycelium eine super spannende Diskussionsrunde. Also wir haben da an einem Freitagnachmittag eben zusammengesessen und da war es so, also da haben verschiedene gemeinschaftsbasierte Unternehmerinnen und auch Interessierte an dem Thema eben diskutiert und da haben sie die Vermutung eben aufgestellt, dass gemeinschaftsbasierte Organisationen durch diese gemeinschaftsbasierte Finanzierung, also durch das Thema mit den Bietrunden und so weiter und das damit verbundene ja auch hohem Maß an Planbarkeit, weil man ja immer so auf ein Jahr wirtschaftet oder plant, also meistens, dass sie da gar nicht so auf Wachstum angewiesen sind. Genau, weil sie eben einfach diese Planbarkeit haben und dann nicht ständig in dem Zwang sind, wachsen zu müssen.
Und was ist mit Unternehmen, die am Markt wirtschaften?
Im Gegensatz zu diesen gemeinschaftsbasierten Unternehmungen sind diejenigen, die am Markt wirtschaften, ja eher gezwungen, immer mehr Gewinne zu machen, um auch mal schlechte Zeiten überbrücken zu können. Also sie stehen sozusagen unter einem permanenten Druck, wachsen zu müssen. Weil ich meine, wenn man sich vorstellt, es könnte sein, dass, ja, ich weiß nicht, was ist da ein gutes Beispiel? Wahrscheinlich ist jetzt die Corona-Pandemie mit den Lockdowns ein gutes Beispiel. Wenn ich permanent unter dem Druck stehe, zum Beispiel meinen Coworking-Space wieder schließen zu müssen wegen eines drohenden Lockdowns, dann bin ich vielleicht auch eher gezwungen, vorher größere Gewinne zu machen, damit ich solche schlechten Zeiten wieder überbrücken kann. Und generell, je größer man dann ist, desto geringer ist diese Gefahr, wieder irgendwie bankrott zu gehen oder so. Ne? Und deshalb stehen diese marktbasierten Unternehmen halt eher unter einem Wachstumszwang als gemeinschaftsbasierte UnternehmerInnen, weil sie eben eine viel bessere Planbarkeit haben, damit auch verbunden mehr Sicherheit und ja, insbesondere durch diese gemeinschaftsbasierte Finanzierungsform.
Ja, das ist spannend, die Zusammenhänge. Gibt es da noch mehr von deinem, ja, ich sag mal, deinem Steckenpferd Wachstum und gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften?
Ja, das war wirklich in dieser Diskussionsrunde auch ganz spannend. Ein anderer Aspekt in diesem Spannungsfeld zwischen ja, Wachstum und gemeinschaftsbasiertem Wirtschaften war, dass ja bei gemeinschaftsbasierten Organisationen eine starke Verbindung zwischen Anbietenden und den Mitgliedern besteht. Und diese aus dieser Verbindung, so wurde dort argumentiert, könnte sich auch ein hohes Aufklärungspotenzial ergeben, was das Streben nach Wachstum wiederum verringern könnte. Also zum Beispiel, nehmen wir mal auf der Seite der Konsumentinnen, könnte es ja sein, auch also sozusagen, dass der Wachstum an Konsum, der wird ja bei manchen Unternehmen auch richtig gepusht. Ja, also wenn wir uns mal angucken, wie viele gerade marktwirtschaftliche Unternehmen so Bonusprogramme und alles Mögliche haben, um den Konsum ihrer Kunden anzufeuern und zu erhöhen, dann haben wir also sowas bei den gemeinschaftsbasierten Organisationen eher in der umgekehrten Richtung. Da gibt es ja meistens, also bei den allermeisten gemeinschaftsbasierten Organisationen geht es ja nicht darum, den Konsum anzufeuern und zu sagen, hey, liebe Leute, konsumiert immer mehr, immer mehr, immer mehr und mehr ist besser. Sondern die gemeinschaftsbasierten Organisationen geben ihren Mitgliedern ja eher die Möglichkeit, ihren Konsum kritisch zu hinterfragen und dann auch eher reduzieren zu können. Und so könnte gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften vielleicht auch eher zu Suffizienz beitragen. Also Suffizienz bedeutet, dass man eben den eigenen Konsum auch eher reduziert. Und ja, genau. Also das könnte da auch noch eine spannende Schnittstelle sein zwischen gemeinschaftsbasierten Organisationen und diesem Wachstumszwang. Und übrigens, das gilt natürlich auch nicht nur für die KonsumentInnenbrille, sondern auch für die Anbietenden selbst. Weil wenn ich eine gute Beziehung zu meinen Mitgliedern habe und ich habe wirklich Sicherheit in meiner Art zu wirtschaften, dann warum, um Gottes Willen, sollte ich dann noch wachsen? Dann stellt sich diese Frage vielleicht gar nicht mehr so stark.
Okay, also ich muss als Anbieter eines gemeinschaftsbasierten Projekts, einer Unternehmung nicht wachsen und auch als Mitglied in so einer Unternehmung muss ich nicht wachsen. Was verstehe ich denn unter einem Wachstumsbegriff, wenn ich jetzt im Mycelium-Ökosystem mich bewege?
Ja, auch eine gute Frage. Wir haben ja gerade Wachstum, also war ja jetzt auch eher negativ konnotiert. Also wir haben jetzt eher gesagt, okay, Wachstum brauchen die gemeinschaftsbasierten Organisationen nicht. Und Wachstum ist ja, ne, man sollte eher unabhängig von Wachstum werden und so weiter, haben wir ja gerade alles gesagt. Aber eigentlich kann man es gar nicht so sich so leicht machen, denn das, wovon wir eigentlich gerade implizit gesprochen haben, war ökonomisches Wachstum. Ja? Also die Größe eines Unternehmens, die Anzahl der Mitglieder, die Anzahl der Mitarbeitenden, der Umsatz, der Gewinn vielleicht sogar. Das sind alles so Dinge, die gerade implizit irgendwie in diesem Wachstumsbegriff drin gesteckt haben, so wie wir gerade davon gesprochen haben. Aber das Spannende an der Diskussionsrunde kürzlich war, dass dann auch einige gesagt haben, hey, vielleicht kann man ja Wachstum auch ganz anders verstehen. Und zwar eher von qualitativem Wachstum sprechen. Also das heißt, es wurde so die Hypothese aufgestellt, dass gemeinschaftsbasierte UnternehmerInnen und deren Mitglieder auch in einem qualitativen Sinne wachsen können. Also die Solidarität darf wachsen, die Qualität der Produkte und Dienstleistungen darf wachsen, der ökologische Nutzen, das Vertrauen darf wachsen oder auch das Hineinwachsen in eine hierarchiefreie Organisation. Also im qualitativen Wachstum und nicht im quantitativen, sondern im qualitativen Wachstum in diesem ja, übertragenen Sinne des Wachstums, inneres und persönliches Wachstum, da sind wohl gemeinschaftsbasierte Unternehmungen super stark.
Ah ja, klingt einleuchtend. Und natürlich auch so ein bisschen der ja, Gegenentwurf zu dem, was du am Anfang schon mal gesagt hast, mit diesen ja, Formeln und dieser Wirtschaftstheorie, die mal ja so klassisch begründet wurde.
Ganz genau.
Ja. Gibt es noch weitere Prinzipien der Donut-Ökonomie, in der dann die gemeinschaftsbasierten Unternehmungen als Vorreiter gelten?
Ja, also Tatsächlich, natürlich gelten sie so aktuell noch nicht als Vorreiter, weil es einfach noch zu wenig bekannt ist. Aber ich habe so ein starkes Gefühl von dem aktuellen Stand unserer Forschung her, dass gemeinschaftsbasierte Organisationen auch sehr, sehr stark im Thema Verteilungsgerechtigkeit sind. Also das war ja, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, das Prinzip Nummer 5, auf Verteilungsgerechtigkeit abzielen, also sozusagen allen Menschen ein gutes Leben ermöglichen. Und durch eben die bedürfnisorientierte Finanzierung, also eben nicht so gewinnorientiert einfach Produkte raushauen und ich kriege dafür Kohle, sondern wirklich bedürfnisorientiert zu wirtschaften als Organisation und dann Bietrunden zu machen, sodass auch noch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen finanziellen Budgets unterschiedlich viel geben können. Damit sorgen gemeinschaftsbasierte Unternehmungen dafür, dass ja alle Menschen einen Zugang zu diesen Produkten und Dienstleistungen bekommen. Also ich denke mal, so am Markt könnte man sagen, da haben vielleicht viele Menschen gar nicht die Möglichkeit, sich jetzt irgendein Produkt sorgt immer dafür, dass Menschen ausgeschlossen werden von diesem Produkt, weil es vielleicht zu teuer ist oder wie auch immer. Aber durch die Bietrunden sorgen ja gemeinschaftsbasierte Organisationen eben dafür, dass alle Menschen den Zugang dazu bekommen. Und das ist schon eine Sache, die auf Verteilungsgerechtigkeit abzielt. Und gleichzeitig wird ja durch die Bietrunde auch eine Art Umverteilung von Geldern vorgenommen. Ist vielleicht nur indirekt, aber ja auf eine Art und Weise schon. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ein superreicher Mensch Mitglied bei einer gemeinschaftsbasierten Organisation wird und immer sehr viel mehr bezahlt als andere Menschen in dieser Runde, in dieser Bietrunde, dann wird ja auch sozusagen indirekt eine Umverteilung von Geldern vorgenommen. Ja, also die Person, die super reich ist, gibt mehr ab und gibt damit mehr wieder in das Gesamtökosystem rein. Und so tragen eben gemeinschaftsbasierte Unternehmungen ja schon zu einer distributiven, auf Verteilungsgerechtigkeit abzielenden Wirtschaft bei. Also distributiv heißt dabei auf Verteilungsgerechtigkeit abzielend. Und man muss natürlich schon sagen, so ein bisschen einschränken dabei, dass es schon noch Optimierungsbedarf gibt, weil die Orientierungsbeiträge bei Bietrunden sich ja oft am Einkommen orientieren. Und man müsste jetzt natürlich, um es ganz perfekt zu machen, noch Vermögen und vieles weitere in Betracht ziehen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also es kann natürlich auch nicht hochkompliziert werden. Dafür sind Bietrunden schon anstrengend genug.
Ja, aber das klingt ja schon, als würde gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften die Prinzipien in der Donut-Ökonomie schon ja sehr, sehr gut umsetzen. Oder wie siehst du das?
Ja, genau. Also wir können es noch nicht ganz abschließend beantworten, aber ja, wir stecken ja noch mit in einem Forschungsprozess drin. Aber wahrscheinlich, zumindest teilweise, setzen sie die Prinzipien schon sehr gut um. Also man kann auch sagen, die Donut-Ökonomie ist eigentlich besonders stark auf der Makroebene. Und da fehlt es halt noch an konkreten Handlungsempfehlungen für die Praxis. Und gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, finde ich, kann hier richtig gute Antworten geben, weil ja die gemeinschaftsbasierten Organisationen halt schon vieles davon in der Praxis wirklich umsetzen, was die Donut-Ökonomie gerade mal so in der Theorie auf der Makroebene vorgibt.
Hast du das denn schon weitergegeben? Also dass gemeinschaftsbasierte Unternehmerinnen eigentlich ja das Paradebeispiel für Donut-Ökonomie sind?
Ja, so ganz habe ich es noch nicht gemacht, aber ich denke schon, die Donut-Ökonomie kann noch ganz schön viel lernen von gemeinschaftsbasierten UnternehmerInnen. Und wir sollten die Kate Raworth auf jeden Fall mal zu unseren Calls einladen oder hier in den Podcast.
Ja, das wäre natürlich super spannend, die mal hier im Podcast zu interviewen. Und dann kannst du sie mit Fragen und beziehungsweise mit Antworten bombardieren.
Oh ja, absolut. Dann kann die mal richtig lernen von uns.
Ja, Michaela, ich danke dir für diesen spannenden Austausch und diesem ja für mich auch völlig neuen Input zur Donut-Ökonomie. Die Buchempfehlung von dir oder ja das Buch zur Donut-Ökonomie, das werden wir auf jeden Fall verlinken. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ja, was Jana und du für Forschungsergebnisse dann präsentieren können. Und ja, vielleicht hast du ja auch Lust, das nochmal im Podcast dann weiterzuführen hier.
Absolut. Ich komme regelmäßig hierhin und berichte von unseren Ergebnissen. Ja, danke dir, Tobi, für das gute Gespräch.
Ja, danke, Michaela. Und bei euch, ihr lieben Unterstützerinnen der Podcast-Gemeinschaft, möchte ich mich auch noch ganz herzlich bedanken. Denn nur durch euch wird das hier möglich. Wenn ihr noch mal so ein bisschen nachjustieren wollt, wenn ihr noch mal so ein Fitzelchen noch mehr geben wollt, dann macht doch mal irgendwie noch eine iTunes-Rezension, so 5 Sterne. Oder empfehlt einfach uns und erzählt euren Freundinnen und Freunden von gemeinschaftsbasiertem Wirtschaften. Das wäre wirklich super. Also das wäre dann eine 1 mit Sternchen so. Wir haben eh schon die Top-Mitglieder hier, aber das wäre dann noch so der Zuckerguss auf dem Donut. Sagen wir es doch einfach so. Und ansonsten bedanke ich mich ganz recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ciao.
Tschüss.